So, während er das vorbereitet, schlagen wir mal ein paar Verse auf, dass wir uns vorbereiten. Am Anfang der Bergpredigt haben wir schon Matthäus 5. Ist es? Und ich lese dort Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werken sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jetzt diese Formulierung, die ist ja nicht hier neu. Die stammt aus dem Alten Testament und das Alte Testament ist voll davon und das Neue Testament ist genauso voll davon. Also dieses Bild, Licht zu sein, es ist überall in der Bibel. Jetzt muss ich eine Sache dazu sagen, wenn wir im Deutschen sprechen, dann sprechen wir sehr abstrakt. Wenn wir Hebräisch sprechen, gibt es keine abstrakten Sachen, gar nichts. Sogar so Sachen, die bei uns völlig abstrakt sind, sind im Hebräischen nicht abstrakt, sondern konkret. Ich gebe ein Beispiel. Also wenn wir sagen, das Gesetz. Gesetz ist ein Konzept. Seine Idee, eine Regel, die und so weiter. Und wir können das abstrakt erklären, wunderbar. Aber im Hebräischen wisst ihr, was Torah da heißt? Das ist Torah. Torah ist übersetzt einen Haken, an den du deine Gedanken aufhängst, um in die richtige Richtung zu denken. Um es so zu machen. Ja. Was heißt Torah auch noch? Es heißt einen Zaun, damit du weißt, bis wohin es gut ist und von wo weiter es nicht mehr gut ist. Das heißt, jedes Mal, wenn wir irgendwelche Worte so haben, dann haben wir sehr oft das Problem, dass wir abstrakt sprechen und denken und die Bibel spricht aber nicht abstrakt, sondern konkret. Und weil wir diese Bilder nicht kennen, fällt es uns manchmal schwer zu übersetzen. Was heißt es denn, dieses Bild zu übersetzen? Was heißt es denn, den Gedanken irgendwo aufzuhängen, dass er gerade denkt? Bitte. Ja, und das ist das Problem, was wir oftmals haben und genau an dieser Stelle auch. Ich meine, was heißt es denn, bitte Licht zu sein? Was heißt es? Sag mal, komm. Bitte?
Nicht im Dunkeln tappen.
Nicht im Dunkeln tappen, das ist genauso bildlich. Nochmal, konkret bitte. Was heißt es?
Reinheit.
Bitte?
Reinheit.
Reinheit, okay, das gehört dazu, das ist sicher.
Frucht des Geistes.
Frucht des Geistes. Okay, jetzt merkt ihr schon das Problem, gell? Wir kommen nicht weiter, ne? So. Und ich sage euch, warum wir nicht weiterkommen. Weil uns diese Sprache fremd ist. Wir müssen das lernen, wieder so zu lesen, so zu denken. Jesus spricht nur in Bildern zu den Jüngern. Der hätte ja auch eine Geschichte über die Liebe Gottes erzählen können, hätte er sagen können, ja, pass auf, die Liebe Gottes ist folgendermaßen. Auf einer seelischen Ebene fühlt sich Gott so identisch mit uns verbunden. Der hätte philosophieren können drüber, hat er nicht gemacht. Er hat uns eine Geschichte erzählt über zwei Söhne und einen Vater und was passiert ist. Und du hast mehr von Liebe verstanden, als ich dir abstrakt erklären hätte können. Das ist, wie Gott funktioniert. Und deshalb funktioniert auch die hebräische Sprache so. Vollständig so. Das heißt, die ganze Sprache ist so. Sogar die einzelnen Buchstaben haben eine einzelne Bedeutung. Weil sie ursprünglich Piktogramme waren. Also Zeichen, die auch ein Bild waren. So unser A zum Beispiel, das hat mal einen Ochsenkopf gezeichnet. Und dann hat man es stilisiert und hat es so gemacht und dann hat man es umgedreht und jetzt haben wir ein A. Also immer noch dasselbe Bild. Ochsenkopf. Was ist ein Ochsenkopf, bitte? Im Hebräischen symbolisiert er Stärke oder Autorität und so weiter. Das heißt, das ist auch wichtig. Ja. Bei uns nicht mehr, weil wir sprechen ja nicht so. Wir zeichnen auch nicht so. Bei uns heißt A einfach nur A. Das hört man ja. Ne? So. Aber was heißt jetzt Licht sein? Bitteschön. Ja, Matthäus 13, schlagen wir mal auf. Matthäus 13, Vers 43. Da steht Folgendes geschrieben. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Der Ohren hat der Höre. Ne? Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne. Habt ihr schon mal geleuchtet wie die Sonne? Irgendeiner freiwillig? Komm, wer hat's versucht? Nix, gar nichts. Was ist los? Jetzt merkt ihr schon, wo das Problem ist. Ne? Das ist ja immer bildlich. Was heißt das bitte? Jetzt versuchen wir das mal umzusetzen. Was heißt das, wenn wir strahlen wie die Sonne? Ich möchte euch ein Bild zeichnen aus dem Alten Testament. Ein Bild, das kennt ihr wahrscheinlich. Wenn ich es jetzt zeichne, dann erkennt ihr das. So. Jetzt haben wir das Ding hingezeichnet, ungefähr. Ich will jetzt nicht alle Details aufzählen, aber da ist viel. Das sind immer so Bilder. Insgesamt versinnbildlich ist ein Mandelbaum. Ein Mandelbaum ist ein Symbol. Warum? Weil es ist das erste Aufblühen. Das erste, was aufblüht in Israel, ist ein Mandelbaum. Also wenn Frühjahr kommt, das erste, was aufgeht, ist eine Mandelblüte. Da sind die Mandelbäume alle voll mit Blüten. So wie bei uns die Magnolien. Kein Blatt, aber alles Blüten. Dann gehen die Blüten weg. Aber es wird weiter Blätter. Und die Blüten fallen ab. Und es formt sich die Frucht. Das ist wie eine Hagebutte, schaut es aus, aber ein größer. Und dann platzt es auf einer Seite auf. Das sieht dann aus wie so ein Kelch. Und da kommen dann die Mandeln raus. So. Das ist der Mandelbaum. Und dann finden wir an diesem Mandelbaum natürlich, also in der Mitte einen Stamm und dann die Äste nach jeder Seite drei. Und wir finden dann immer Knospe, Blüte, Kelch. Knospe, Blüte, Kelch und so weiter. Also Knospe, Blüte, Kelch, Knospe, Blüte, Kelch, Knospe, Blüte, Kelch, Knospe, Blüte, Kelch. Und dann hier auch dreimal. Knospe, Blüte, Kelch, Knoten, Knospe, Blüte, Kelch, Knoten und so weiter. Dann haben wir hier 9, hier 9, hier 9, hier 9, hier 9, hier 9 und hier 12. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann haben wir 66. Genauso viele Bücher wie die Bibel. Und wenn man das in zwei teilt, so, und zählt mal 3 mal 9, sind 27 und, ja. Das ist ein Bibel für die, ist ein Bild für die Bibel. Erstaunlich, ne? Da hängt noch viel mehr drin. Das sind 22 Teile, die dazu zusammenzubauen sind, sozusagen. Und 22 Buchstaben hat das hebräische Alphabet. 22 Symbole. Ich werde jetzt nicht in alle Details einsteigen, wie gesagt, aber ein paar Sachen wollte ich mit euch anschauen, weil sie wichtig sind. Und vor allem in unserem Konzept jetzt. In Zusammenhang mit diesem Bild. Kennen wir jetzt die Tradition nicht unbedingt, aber die wurden nicht alle gleich behandelt, diese Leuchten, die hier sind. Ja? Da stehen immer so Kelche drauf und die sind so wie Schalen, aber die haben hinten, also die sind so hochgewölbt. Das heißt, die spiegeln auch nach einer Seite hin. Ne? Also kann ich das Licht auch ausrichten. Ne? Wenn ich die Schale so habe und da ist das Öl drin und dann brennt es hier und die Flamme reflektiert sich an dem Spiegel, dann geht es nach da. Und wenn ich das anders rumdrehe, dann geht es nach da. Ne? So. Und man hat also auf diese Zapfen da so den Kelch drauf mit dem Öl und man hat das Öl angezündet mit einem Docht. Docht war aus den alten Leinenkleidern der Priester. Wenn die Leinenkleider abgetragen waren, dann hat man die zerrissen, dünne Streifen, hat man das verdreht und dann hat man die Dochte draus gemacht. Sehr schön, gell? Recycling. So. Spielt alles eine Rolle. So. Also wenn wir jetzt den Leuchter anschauen, der Stamm in der Mitte, der hat einen Namen im Hebräischen. Shamash. Was heißt Shamash? Also wir würden auf Deutsch sagen, der Diener. Ist jetzt atypisch, dass wir den Diener höher machen als die anderen, gell? Aber Jesus hat gesagt, Die haben ihn gefragt, was soll ich denn tun, ne, damit wir herrschen? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Komm. Ihr sollt dienen, ja? Umso mehr Leute du dienst, umso mehr Leute beeinflusst du. Und umso mehr Leute hast du Einfluss und bist vielleicht auch führend in deinem Feld. Das geht auch in den Firmen. Also ich meine, in Deutschland werden gute ausgebaut, ne? Zum Beispiel. Das hilft vielen Leuten, weil alle fahren damit rum, ne? Und so haben diese Firmen auch einen großen Einfluss. Verstehen wir das? Ja? Das ist einfach so, wie es funktioniert. Jetzt denken wir, herrschen heißt Autorität, das ist, kommt von irgendwo, kommt denn Autorität her? Vom Dienen. Das ist, was Jesus sagt. Vom Dienen kommt die Autorität. Wenn du in deinem Leben dich nur um dich selber drehst und denkst nur darüber nach, wie mache ich es, damit es mir nützt, ja gut, dann dienst du halt dir. Wenn du, bevor du was tust, aber darüber nachdenkst, was mehreren Leuten nützt und deine Entscheidungen so triffst, dass es mehreren Leuten nützlich ist, dann wirst du auf mehrere Leute Einfluss ausüben. Das ist ganz natürlich. Ja? Das ist der Grund, warum der Diener der Führer ist gleichzeitig. Wenn der Priester jetzt am Tag, beim Morgenopfer, das Licht wieder anzündet, wenn es irgendwo ausgegangen ist, wo nimmt er das her? Da. Beim Shamash. Weil Shamash hat einen größeren Kelch und der hat 4 Blütenkelche dort. Da ist mehr Öl. Und dann wird das Licht von dort genommen und weitergegeben an die anderen. Also, hier ist Feuer. Ja, so. Und das wird dann hier angezündet. Shemesh heißt Sonne. Und wird genauso geschrieben wie Shamash. Ist auch kein Zufall, ne? Im Hebräischen ist es immer so. Wenn 2 Bedeutungen möglich sind, dann muss man sich nicht für eine entscheiden, sondern sie sind beide gültig. Also, das in der Mitte ist auch die Sonne. Und die Sonne ist Jesus Christus. Es symbolisiert Jesus, der unser aller Diener war. Jetzt möchten wir ein bisschen das Konzept besser verstehen. Jetzt, wenn wir in die Gemeinde kommen, jetzt sind wir hier, dann beten wir, richtig? Wir haben vorhin gebetet, wir werden auch nachher wieder beten und wir sagen dazu Anbetung. Der Akt des Betens ist aber nicht biblisch gesehen Anbetung. Anbetung auf Hebräisch heißt Schakal. Schreibe ich mal auf, sag da mal Schakal, wie das Tier. Hat mit dem Tier nichts zu tun, aber ja. So, Schakal. Was heißt Schakal denn übersetzt? Wir wissen ja, im Hebräischen gibt es nichts Abstraktes. Ne? Und Anbetung ist im Deutschen abstrakt, kommst nicht drum rum. Ne? Aber im Hebräischen ist es nicht abstrakt. Jetzt ratet mal, was Anbetung im Hebräischen bedeutet. Bitte?
Singen.
Nee. Sich beugen. Schakal heißt sich beugen. Wenn wir im Deutschen ein Wort hätten, das Anbetung bedeutet, aber gleichzeitig sich beugen bedeutet, würden wir jemals auf die Idee kommen, stehend zu beten? Ja oder nein? Nee, kannst du gleich vergessen. Geht nicht. Deshalb, wenn die Juden an der Klagemauer stehen, was machen die ganze Zeit? Sonst ist es kein Anbeten, du musst dich beugen, jedes Mal. Ja. Also, wir haben sehr viele so Konzepte, die bei uns so abstrakt sind. Ja? Wir sagen gerecht, was ist das? Bitte schön. Im Hebräischen sagt man gerade. Was ist ungerecht? Ja, krumm, ganz einfach. Dann merkt ihr, unsere Konzepte sind sehr abstrakt und die Konzepte der Bibel sind sehr konkret. Nicht sehr vage. Ganz komische Sache. Also, Anbetung heißt sich beugen. Und das ist der Diener, das haben wir jetzt schon. Diener. So. Und das hier ist beugen. So. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Texte in der Bibel an. Mal sehen, was die Bibel denn so sagt. Lesen wir mal einen Vers aus dem Hiob. Hiob 29. Hiob Kapitel 29 und ich lese dort Vers 3. Da steht geschrieben, dass seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich bei seinem Licht durch die Finsternis ging. Ach, dass ich wäre wie in den früheren Monden, in den Tagen, da Gott mich behütete. Also, wenn Gottes Licht über uns scheint, ist es auch eine Behütung. Das ist, was er sagt. Gott behütet mich, indem er ein Licht ist über mir. Und er steht hier, ein Licht über meinem Haupte. Warum ein Licht über meinem Haupte? Wenn man damals eine Lampe angemacht hat, dann hat man so Laterne, ja. Die hat man nicht so rumgetragen wie bei uns jetzt hier, sondern man hat die auf eine Stange aufgehängt und hat sie so rumgetragen. Dann war die da. Dann hat man also ein Licht über seinem Haupte, wenn man dann in der Dunkelheit. Das war für einen Juden völlig verständlich, wenn da einer sagt, also, dass einer Licht über seinem Haupte hat, ja, da siehst du einfach dunkel, Nacht und einer läuft mit Laterne rum. Ne? Völlig einfach. Der ist nicht dunkel, der kann rumgehen. Warum? Es ist zwar dunkel, aber er hat Licht. Ja? So, jetzt ist das natürlich übersetzt. Was heißt also, dass man Licht hat? Es heißt, dass man behütet wird. Das ist, was Hiob sagt. Ja? Lesen wir noch ein paar Verse. Psalm 44. Psalm 44. Also es sind jetzt diese Texte, wo diese Worte auch vorkommen. Ja? Nicht nur in der Übersetzung, auch im Original. So, also, was steht jetzt hier? Psalm 44, Vers 26, vorletzter Vers. Denn unsere Seele ist gebeugt zum Staube und unser Leib liegt am Boden. Jetzt zur Anbetung, ja? Was ist Anbetung? Unsere Seele ist gebeugt bis zum Boden. Habt ihr schon mal eure Seele gebeugt? Bitte, Hände hoch, irgendeiner. Wie beugt man denn seine Seele? Komm.
Er ist der ganze Mensch.
Der ganze Mensch, ja. Merkt ihr das hier, dass hier die Beugung auch übersetzt wird? Das bedeutet eben nicht nur so, wie es an der Klagemauer gemacht wird. Ne? Es bedeutet eben mehr als das. Es bedeutet auch die Seele beugen. Ja, wie beugt man die Seele bitte? Was meint ihr? Komm. Bitte?
Demütig sein,
sich unterwerfen. Ja, das ist, was es heißt, Gott, ganz konkret. Die Seele vor Gott beugen heißt, sich Gott unterwerfen, seinem Willen zu unterwerfen. Jetzt kommen wir zur Anbetung. Und wir kommen in die Gemeinde und wir denken, wir beten an, weil wir gebetet haben. Aber dann gehen wir zurück in ein Leben, wo wir machen, was wir wollen und wir lassen uns auch nichts sagen. Ist das Anbetung nach biblischem Sinn? Haben wir dann unsere Seele wirklich gebeugt? Nee, das funktioniert nicht. Anbetung ist, wenn du dich ganz beugst. Du beugst dich dem Willen Gottes, du beugst dich vor Gott. Das ist Anbetung. Anbetung ist nicht einfach nur so einerseits. Wenn wir Gott lieben, dann sollen wir ihn lieben von ganzem Herzen, mit der ganzen Seele und mit der ganzen Kraft unseres Geistes. Das heißt, du musst Gott intellektuell lieben, du musst lieben die Prinzipien und weil es so schön ist, was er gemacht hat, du musst lieben emotional und du musst physisch Gott lieben. Ja bitte, wie soll man denn Gott physisch lieben? Der ist ja nicht da. Bitte?
Liebt ihr mich so, haltet meine Gebote.
Genau. Ja? Also, das heißt, es gibt nichts, was nicht ganzheitlich wäre, wenn es richtig ist. So hat jede seelische Bewegung eine physische Bewegung dagegen. Das haben die Griechen gewusst und darum haben sie es Emotion genannt. Eine Bewegung auf der Bewegung. Und so werdet ihr feststellen, dass wenn jemand zum Beispiel sich schlecht fühlt, steht er da so da? Wie steht er da? So. Und er guckt ein wenig düster. Ne? Jetzt habt ihr schon gemerkt, in der deutschen Sprache ist es auch mit rein. Ne? Wir guckt ein wenig düster. Wisst ihr, wie im Hebräischen das gesagt wird? Er dunkelt. Wenn einer dich böse anschaut, dann sagt man, er dunkelt dich an. Wenn einer dich schön anschaut, dann sagt man, was?
Leuchtet.
Er strahlt dich an. Genau so heißt es auch im Hebräischen. Er leuchtet dich an, heißt es. Habt ihr schon mal jemanden angeleuchtet? Wir müssen schon ordentlich lachen, dass es erleuchtet, ne? Jetzt lauft ihr mal durch die Straßen so und dann schaut ihr mal, wer alles dunkelt und wer alles leuchtet. Wer das feststellen, dass leider die Mehrheit immer dunkel guckt, ne? Da muss man mal ein wenig Licht reinbringen in die Dunkelheit, da muss der wegen lachen. Und wir denken immer, ja, Christentum, ja, und Gebote und... Wenn du an der Kasse stehst und die neue Kassierin ist da und die hat es noch nicht so drauf und die braucht länger, was machst du dann? Dunkelst du dann oder strahlst du wegen, dass die auch wegen das Ganze lockerer nimmt und sich entspannt? Ne? Das ist, was wir machen. Wir verbreiten Licht oder Dunkelheit. Wir machen das die ganze Zeit über. Wir machen das durch alles, was wir tun. Nicht? Jetzt ist uns das ein bisschen abhanden gekommen. Die deutsche Sprache ist nicht mehr ganz so bildlich. Also wir verstehen es noch, weil es ist ja nicht so weit weg. Aber ich möchte euch vielleicht ein bisschen dazu auch motivieren, jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen, nicht vergessen, das ist alles genauso geschrieben, da ist nichts vage und abstrakt, gar nichts, kein einziges Wort. Ja, es gibt kein abstraktes Wort in der Bibel, nicht im Hebräischen und auch im griechischen Neuen Testament merkt man, die haben Hebräisch gedacht, die haben versucht, das zu übersetzen und was gekommen ist, ist gekommen. Aber das, wir lesen ein paar Verse aus dem Neuen Testament, ihr werdet merken, die denken genauso. Das sind dieselben Prinzipien, dieselben Ideen, die da drin stecken. Ja. Psalm 119, den kennt ihr sicher, weil das ist ja ein Psalm über das Gesetz. Vers 135. Lass dein Antlitz leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Gebote. So, jetzt nochmal. Erklärung. Was heißt es, wenn Gott sein Antlitz leuchten lässt über uns? Ihr wisst ja jetzt schon, was es heißt, wenn jemand sein Antlitz leuchten lässt über uns, ne? Heißt, dass jemand freundlich schaut, ne? Also wenn Gott uns freundlich anschaut, nicht so böse, ne? Dann lasst er sein Antlitz leuchten über uns. Jetzt verstehen wir auch den Segen ganz anders, ne? Der hohepriesterliche Segen. Erhebe dein Angesicht über uns und gib uns Frieden und so weiter. Und wenn Gott sein Angesicht über uns leuchten lässt, heißt es, dass er uns freundlich ansieht. Ja, bitte.
Es gibt auch den 136. Vers.
Ja, sicher.
Warum?
Ja. Die Augen fließen vor Tränen, weil man das Gesetz nicht... Da komme ich jetzt drauf. Also ihr seht hier im Vers 135... dass für David das Verständnis, dass Gottes Antlitz über ihm leuchtet, also dass Gott ihn freundlich ansieht, sich darin manifestiert, dass Gott ihm die Gebote beibringt. Ich weiß ja nicht, also den Kindern geht es vielleicht nicht so, ja, dass sie es als großes Zeichen der Liebe empfinden und des freundlich Anschauens, wenn die Mutter sagt, das darfst du und das darfst du nicht. Oder? Aber wir sollten es so sehen, das ist was wahr ist. Gott liebt uns und der Grund, warum er sagt, leg die Hand nicht auf den brennenden Ofen, sonst verbrennst du dich, ist, weil er uns liebt. Macht ja die Mama auch, nicht einfach so. Die Mama hat nicht einfach nur willkürlich Lust, dem Jungen etwas zu verbieten und jetzt ist halt der Ofen dran. Nee. Der Ofen ist zu heiß und wenn er da drauf langt, verbrennt er sich. Das weiß die Mama, natürlich. Und dann sagt sie, darfst du nicht. Und genauso geht es mit Gott und uns. Und wir vergessen das manchmal, dass Gottes Liebe und sein freundlich auf uns Schauen sich darin manifestiert, dass er uns versucht zu helfen, dass er uns sagt, wie wir leben sollen, damit es uns besser geht. Und das tut er, indem er uns beibringt, was richtig ist und was falsch ist. Und er lehrt uns über die Prinzipien, die das ganze Universum führen und unter dem alles steht. Jetzt, wenn ich mich dagegen sträube und sage, ja, was soll ich mir da irgendwas sagen lassen? Ich bin doch nicht blöd, ich mache doch, was ich will. dann können wir natürlich in unserer Rebellion sagen, ich brauche die Gebote nicht, ich bin doch nicht bescheuert, ich glaube an die Vernunft. Aber die Vernunft der Menschen hat schon einiges an grauenvollen Dingen auf dieser Erde zusammengebracht. Ja? In vollständiger Vernunft haben die Deutschen vor nicht sehr langer Zeit geglaubt, dass sie eine überlegene Rasse sind. Und in vollständiger Vernunft haben sie die Konsequenzen daraus gezogen und die anderen Rassen versucht auszurotten oder zu überwinden. Und die Folgen davon sind euch alle bekannt. Ne? Es war nicht unvernünftig. Es war zwar nicht angenehm und nicht ein schönes Thema für uns, aber unvernünftig war es nicht. Nicht, wenn das wahr ist, was man glaubt. Wenn sie tatsächlich eine überlegene Rasse sind und wenn die Evolution eben so funktioniert, dass die Stärkeren überwinden und so ist es halt, ja, wo liegt das Problem? So ist es doch in der Natur. Das ist doch natürlich, dass es so ist. Was ist daran böse? Wenn es natürlich ist, ist es natürlich, oder? Verstehen wir das? Das ist ein Problem. Wir haben natürlich ein moralisches Problem damit, aber entweder du glaubst etwas, was es moralisch verbietet, oder du glaubst etwas, wo es nur die Konsequenz ist. Und dann machst du es auch. Das ist ja nur natürlich. Und das Licht Gottes sagt dir, was sind die richtigen Prinzipien, damit du dich nicht so verreitest, wie sich die Nazis in Deutschland verritten haben. Es könnte ja auch sein, dass du in deinem Leben auch vielleicht dir falsche Vorstellungen machst und auf Grundlage dieser falschen Vorstellungen falsche Konsequenzen ziehst und handelst so, wie es nicht gut ist. Und so sollten wir sehr darum bemüht sein, die Gebote Gottes zu kennen und seine Prinzipien in unserem Leben umzusetzen, denn das ist es, was Gott uns gibt, weil er uns liebt und weil er freundlich sein möchte mit uns. Er demonstriert geradezu seine Freundschaft dadurch, dass er uns sagt, das war falsch, das ist richtig, mach so. Wenn der Vater daneben steht und sieht, wie der Sohn die Axt hält und stellt den Fuß hin und haut genau da aufs Holz, ist er dann nicht bescheuert? Oder sagen wir es anders, ist er nicht unverantwortlich, wenn er seinen Sohn nicht darauf aufmerksam macht, dass er das falsch macht? Denn wenn er so weitermacht, dann passiert es garantiert, dass er sich irgendwann mal in den Fuß schlägt. Und das wird unangenehm. Sogar in solch einfachen Dingen wie einem Handwerk gibt es einen richtigen Weg und einen falschen Weg. Eine richtige Methode und eine falsche Methode. Und wenn man sich nichts sagen lässt, dann wird man in der Bibel ein Narr genannt. Und die Weisen werden gelobt, weil sie sich immer was sagen lassen. Das ist, was Salomo sagt. Ich kann nichts dafür. Das ist, was Salomo sagt, ja. Aber wenn wir feststellen wollen, wer sind denn die Schlauen der Welt und die Weisen der Welt in ihrem Bereich? Sogar wenn man so was Einfaches leben wie Fußball spielen. Wer spielt denn am besten Fußball? Der sich nie belehren hat lassen, wie man es am besten macht? Meint ihr das? Warum haben die dann alle Trainer und persönliche Trainer noch dazu? Weil sie sich nichts sagen lassen wollen oder was? Nee. Hey, wenn du jeden Tag hörst, du machst es sehr gut, was hilft es? Nix. Dir muss mal einer sagen, was du falsch machst, das kannst du verbessern, dann wirst du besser. Richtig? Und das ist, was Gott mit uns tut. Und das ist uns unangenehm. Es ist uns unangenehm. Aber denk an den Leuchter. Das ist, was er macht. Der Diener. Er dient uns, indem er uns zeigt, was ist richtig, was ist falsch. Jetzt musst du natürlich zu ihm aufschauen, weil wenn du es nicht machst, dann siehst du es ja nicht. Aber du hast das Licht über deinem Kopf. Zumindest, wenn du jeden Tag das Licht über deinen Kopf stellst, ne? So, Sprüche 4, Vers 18, lesen wir das mal, komm. Sprüche 4, Vers 18, der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer hell leuchtet bis zum vollen Tag. Also, der gerechten Pfad, das ist auch so ein Bild, ne? Was heißt denn der gerechten Pfad, bitte, was meint ihr? Ihr Wandel, ihr Art und Weise zu leben. Ja, also beispielsweise, was mache ich jedes Mal, wenn X passiert? Wie reagiere ich, wenn Y passiert? Da muss es doch eine Art geben, wie du darauf reagierst, oder? So kennen dich doch alle deine Freunde. Die wissen genau, wie du reagieren würdest, wenn du da wärst. Ne? Wenn sie dich kennen. Wenn sie dich nicht kennen, wissen sie es natürlich nicht. Aber sagen wir mal, wir reden jetzt über den Gerechten. Und wir wüssten, wie ein Gerechter sich so verhält. Ja? Also wir kennen seine Art und seinen Pfad. Dann muss man sehen, dass sein Pfad leuchtet. Also jetzt merkt ihr, es geht hier nicht nur um Lehren. Also wenn du nur lehrst, indem du es sagst, aber du machst es nicht, hast du dann ein Licht demonstriert, ja oder nein? Nee. Leuchten heißt eben auch, es zu handeln, nicht nur zu sagen. Es besteht auch darin zu leuchten, dass wir lehren, aber wir müssen auch leben. Ja, wir müssen auch so wandeln. Und wenn wir das tun, also wenn wir das, was wir sagen, auch umsetzen, dann sind wir wie die Sonne, die morgens aufgeht. Das ist noch nicht ganz hell, aber es wird immer heller und irgendwann mal versteht man wirklich, was dahinter steht. Und auch wenn dich ein Mensch sieht und du verhältst dich völlig anders und du bist moralisch, dann wird er nicht auf einmal sagen, ach, das ist ja so toll, was du machst. Aber es wird über die Zeit hinweg immer mehr Licht geben, dass es so besser ist zu leben. Ja? Das ist, was die Bibel uns sagt. So, ich gebe euch mal einen Text, den kennt ihr sicher. Jesaja und dort Kapitel 60. Jetzt müssten einige schon wissen, worum es geht. Ne? Sein Licht leuchten lassen. Sein Licht leuchten lassen. Da kommt es nämlich her aus dem Neuen Testament. Also wie gesagt, das kommt alles nicht aus dem Neuen Testament. Das ist alles aus dem Alten. So, also, da steht geschrieben, Vers 1 und 2, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das klingt ja sehr poetisch, aber ich möchte es mal übersetzen, weil wir wissen ja jetzt, dass es alles bildlich ist. Übersetzen wir mal. Was heißt es, mache dich auf? Steht mal alle auf und dann wisst ihr, was es heißt. Ne? Also, was heißt, mache dich auf? Ja, aufstehen. Komm. Beweg dich. Ja, aufstehen, genau. Das ist aufstehen. Das ist aufstehen. Also mache dich auf, werde Licht, steh da, zünde dich an. So, also steh auf und zünde dich an. Heißt es jetzt, dass wir alle aufstehen, Benzin drüber gießen und anzünden? Was heißt das? Wir wissen ja jetzt, was zu leuchten heißt. Ne? Es heißt, du musst anfangen, mit Leuten drüber zu sprechen und du musst es ausleben, vor den Menschen. Und was müssen wir ausleben? Was ist das Licht über unserem Kopf? Die Lehre Gottes? Das Gesetz Gottes, das uns sagt, so ist richtig, so ist falsch. Also dieses Licht musst du anfangen zu verkündigen und du musst anfangen es zu leben. Das ist aufstehen und leuchten. Also militant leuchten, nicht einfach so, nebenbei. Ja, ja, militant leuchten. Ich sag ja, aufstehen und machen, nicht so. Das ist Aufbruchstimmung hier. Volk Israel, ich habe euch berufen zu einem besonderen Volk. Jetzt lebt ihr genauso wie die anderen. Ihr hört dieselbe Musik, ihr zieht euch gleich an, ihr esst dasselbe. Was willst du denn haben? Willst du leuchten oder willst du gleich sein wie alle anderen? Heilig heißt ja auch nicht irgendwas Abstraktes. Wisst ihr, was heilig heißt?
Abgesondert.
Abgesondert, zur Seite gelegt für einen besonderen Zweck. Ein Hochzeitskleid ist heilig. Jetzt würden wir es ja nicht heilig nennen, aber es ist heilig, weil das ist, was das Wort bedeutet. Es ist ein Kleid, das trägst du nicht jeden Tag. Wenn du es jeden Tag tragen würdest, wäre es nicht mehr heilig. Also mit anderen Worten, wenn du dich verhältst wie jeder andere, bist du nicht heilig. Heilig heißt, du verhältst dich anders als die anderen. Du bist besonders, du bist ausgesondert. Und dieses Konzept haben wir auch überall in der Bibel. Also jedes Mal, wenn ihr jetzt das Wort heilig lest, bitte nicht an irgendwas Komisches, Magisches denken, irgendwas Abstraktes, sondern ihr wisst jetzt, was es heißt. Ne? Und wenn ihr es euch vor Augen führen wollt, dann kauft euch einen Anzug oder ein Kleid, das ihr nur am Sabbat tragt und nicht zu anderen besonderen Anlässen, nur am Sabbat. Dann wisst ihr, was es heißt. Das sind die Sabbatkleider. Jeder gläubige Jude hat ein Sabbatkleid, das trägt er nur am Sabbat. Nicht zur Hochzeit, nicht zu irgendwas anderem, nur am Sabbat, nur für Gottesdienst. Das ist uns jetzt abhanden gekommen, diese Sabbatuniform. Ne?
Unsere Eltern haben uns Kinder, immer am Sonntag haben wir ein besonderes Kleid.
Ja, das war früher noch ein bisschen lebendiger, dieses Verständnis. Ja. Ja. Aber Dinge sind eben nun mal nur so besonders, wie wir sie machen. Hältst du am Sabbat deinen Tagesablauf für okay, wenn er genauso ist wie am Montag? Naja, dann ist halt der Sabbat genauso wie der Montag. Da kannst du nichts machen. Das ist die natürliche Konsequenz daraus. Wenn du dich aber besonders verhältst, also bestimmte Dinge nicht tust und bestimmte Dinge tust, bestimmte Dinge nicht tust, die du jeden Tag tust, und bestimmte Dinge tust, die du nicht jeden Tag tust, was ist dann? Ist das ein besonderer Tag? Na, mit Sicherheit. Du verhältst dich anders. Du hast ein völlig anderes Erlebnis an dem Tag. Aber wenn du genauso am Sabbat einkaufen gehst, am Sabbat dein Essen machst, alles genauso wie an jedem anderen Tag, was ist der Unterschied? Bitte schön. Wo ist der Unterschied? Da ist nichts heilig. In dem Wort, du sollst den Sabbat heiligen. Du sollst ihn besonders machen, würden wir heute sagen. Ja? Ja? Also, wir sollen den Sabbat heiligen und ihn besonders machen. Wir sollen ihn halten und gedenken, was Gott gemacht hat. Gott hat ihn besonders gemacht. Er hat sich nicht am Sabbat verhalten wie an jedem anderen Tag. Am Sabbat hat er sich hingesetzt und hat alle Schöpfung angeschaut. Und er hat immer wieder die Schöpfung gesagt, alles ist sehr gut. Und am Sabbat hat er sich darüber ausgeruht. Der war ja so müde, gell? Da haben wir auch ein Problem. Was heißt Ruhe? In unserem Sinn heißt Ruhe, ich bin müde, ich muss mich ausruhen. Das ist nicht, was es biblisch heißt. Die biblische Ruhe, die auch am Sabbat angesprochen wird. Und es ist nicht falsch übersetzt mit Ruhe, aber das Problem ist, Ruhe ist auch wieder mal ein abstraktes Konzept. Und in der Bibel ist es kein abstraktes Konzept. Sich ausruhen heißt sich über etwas freuen, dass es gut ist. Sag mal, wann sitzt du am Wochenende wieder da und sagst, es war eine gute Woche? Wenn du das jeden Sabbat machst, dann hast du eine gute Woche gehabt. Und sie wird deutlich besser, weil du es mal feierst, dass du was erreicht hast in der letzten Woche. Ja, dass du dich neu orientieren kannst in dieser Woche. Also ihr merkt, diese Bilder, die Gott uns gibt, die helfen uns. Also was heißt es jetzt, Licht zu sein? Steh auf, zünde dich an, denn dein Licht kommt. Also, steh auf, zünde dich an, denn dein Licht kommt. Das ist der hier, Shamash. Ja? Und was passiert als Folge davon? Wenn du aufstehst und dich anzündest und dein Licht ist gekommen, was passiert als Folge davon? Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Was ist die Herrlichkeit des Herrn? Die aufgeht über dir. Was ist das? Bitte? Ist der Charakter, genau. Herrlichkeit ist Charakter Gottes. Und er wird sich zeigen über dir. Wann ist denn zum letzten Mal über dir die Herrlichkeit des Herrn erschienen? Komm, erzähl mal. Wann ist denn das passiert? Was war das für ein Erlebnis? Es ist mit Sicherheit irgendwann mal passiert. Erinnert euch bitte dran. Wann ist es denn zum letzten Mal passiert, dass über dir die Herrlichkeit Gottes erschienen ist, sein Charakter sich gezeigt hat, dass durch dich Gott durchgeschienen hat? Wann ist es denn passiert zum letzten Mal? Wann hast du ihn denn so reflektiert? Sündenvergebung? Hast du jemanden vergeben oder was? Das kann natürlich sein, dass es dadurch passiert, ja, dass wir Menschen vergeben, wo vielleicht andere nicht vergeben würden. Ja? Aber vergesst das nicht. Wir können Gottes Charakter nicht zeigen, wenn wir nicht anfangen zu brennen und zu leuchten. Wisst ihr, was ein Mann auf Hebräisch heißt? Ihr wisst ja, wie Mann auf Hebräisch heißt, ne? Ish. Und die Männin heißt dann Isha. Ja? Wisst ihr, was das übersetzt ist? Also wenn man jetzt die Symbolik nimmt von den Zeichen und so. Ish ist der Gedanke, der anzündet. Also wenn ein Mann niemanden inspirieren kann, ist er dann ein Mann. Nach biblischem Konzept ist das nicht. Das ist der Grund, warum der Jakob seine Söhne vor sich hinstellt und sagt, jetzt inspiriere ich euch mal. Du, das kannst du gut, das wirst du machen. Du, das kannst du gut, das wirst du machen. Du, das kannst du gut, das wirst du sein. Und so weiter. Und er gibt jedem ein Ziel und eine Verantwortung und er weiß, was auf ihn zukommt, was er kann, worin er gut ist. Was passiert, wenn der Vater immer wieder sagt, du bist ja zu nichts Nütze? Ist das ein Segen oder ist das ein Fluch? Das ist ein Fluch. Ja, und es gibt leider so viele Eltern, die ihre Kinder verfluchen, nicht segnen. Wir sind gerufen, als Väter die Kinder zu inspirieren. Wenn wir das nicht tun können, wenn du keinen Gedanken in dir trägst, der in der Lage ist, irgendein Feuer in jemandem anzufachen, dann hast du nichts und du bist nicht gut für eine Familie und nicht gut für die Gesellschaft und nicht gut für irgendwas. Nicht nach biblischem Konzept. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, auch in den Nächsten das Feuer anzuzünden. Wie funktioniert denn das, in den Nächsten Feuer anzuzünden? Da musst du aber ordentlich brennen, ne? Wenn der nur so ein bisschen brennt und einer pustet mal schlecht, dann bist du aus. Verstehen wir das? Und in der Bibel wird gesagt, wir sind der glühende Scheit, der gerettet worden ist aus dem Feuer. Aus welchem Feuer? Aus dem Feuer des Gerichts. Seltsamerweise ist es dasselbe Feuer, was am Altar des Himmels brennt. Für die Sünde ist es zerstörerisch. Entweder du lässt es mit Jesu Hilfe in deinem Leben wirken und es brennt die Sünde raus aus dir, oder du lässt es wirken nachher und dann brennst du mit der Sünde. Da gibt es kein Drumherum. Die Sünde wird auf jeden Fall brennen. Die Frage ist nur, ob du mitbrennst oder nicht. Brennen müssen wir auf jeden Fall. Als der Prophet da stand und er soll jetzt Prophet werden, wie wird er denn Prophet? Dann geht der Engel zum Altar und er nimmt eine Kohle und dann kommt er und der verbrennt ihm die Lippen und sagt, jetzt kannst du mein Wort sagen. Jetzt habe ich den ganzen Blödsinn, den du sonst sagen würdest, rausgebrannt. Jetzt kannst du sagen. So ist das Feuer. In Jesaja wird gesagt, mein Wort ist Feuer. Ja, mein Wort ist. Gott sagt etwas und es ist wie Feuer. Ja. Jetzt, ihr kennt ja die Formulierung, dass jemand, wenn er sich mit dem Gegner irgendwie verhält, dass er glühende Kohlen auf sein Haupt legt. Kennt ihr das? Ja? Okay. Jetzt denkt man immer, das heißt irgendwie, dass man den bestraft oder so, ne? Denkt man doch immer. Wisst ihr, das passt überhaupt nicht ins biblische Bild rein. Das ist nicht, wie die Bibel funktioniert. Was heißt es denn, wenn einem glühende Kohle gegeben wird? Wir wissen es ja vom Propheten. Was heißt es? Dass da was Böses weggebrannt wird und jetzt bleibt was Gutes übrig. Es ist Reinigung. Also wenn du dich mit dem Gegner besser verhältst, als er sich mit dir, vielleicht ist nebenbei auch der Effekt, dass er sich ein bisschen dir gegenüber schlecht fühlt, weil er dich so schlecht behandelt hat. Aber das ist nicht der Haupteffekt. Und das ist nicht, was gemeint ist mit dem Kohlen auf sein Haupt häufen. Sondern wenn die Kohlen auf sein Haupt kommen und sie richtig in die richtige Stelle reinfallen, dann brennen sie ihm diesen Blödsinn raus, dass er sich so verhält. Dann verhält er sich mit dem nächsten eben nicht mehr so. Ja? Das ist, was es heißt. Es heißt nicht, dass er bestraft wird durch uns. Wir haben es ja so gern, dass wir denken, dass auch Gott uns bestraft, wenn er uns was wegbrennt. Aber wenn du eine große Wunde hast und du lässt sie unbehandelt, dann wird sie infiziert. Was macht man dann? Naja, jetzt haben wir alles mögliche an Mitteln und so und dann gibt es das auch. Aber was hat man früher gemacht? Gab es nur eine Methode. Welche Methode? Feuer. Kauterisierende Wunde. Das war's. Es gibt keine andere Methode. Entweder du brennst die Wunde zu und dann ist gut, dann verheilt das auch ordentlich. Oder du machst es nicht, dann wird das infiziert und es wird schlimm. Und so ist es mit der Sünde auch. Da gibt es kein anderes Desinfektionsmittel als Feuer. Da musst du eben täglich das Feuer nehmen und dann ein bisschen heiß werden. Jetzt lesen wir mal ein paar Verse. Daniel 12. Das ist ein Text, den kennt ihr sicher. Daniel 12, am Ende des Buches Daniel. Vers 3 lese ich mal. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne im Himmel. Wenn du aber niemanden zur Gerechtigkeit weist, kannst du auch nicht strahlen. Funktioniert nicht. Mach dich auf, werde Licht. Aber für jede Gerechtigkeit musst du einstehen. Du kannst nicht neben der Ungerechtigkeit stehen und gar nichts sagen. Das ist ja leichter. Es geht ja oft gar nicht darum, dass wir etwas sagen, was gut ist. Das machen wir ab und zu mal, wenn es nichts dagegen gibt. Ne? Aber was ist, wenn die ganze Welt schreit und sie schreit etwas, was nicht gerecht ist? Was sagst du dann? Sagst du dann, halt, Moment! Begibst du dich freiwillig in die Rolle des Diskriminierten? Ja oder nein? Wie die drei Freunde von Daniel. Die mussten auch ins Feuer. Und es gibt nur eine Kondition, wann das Feuer dir nichts ausmacht. Du musst vorher schon brennen. Dann ist das ganze Zeug, was uns verdirbt, schon weggebrannt. Und dann macht es nichts aus, wenn du brennst. Du bist es ja gewohnt. Du machst es ja sowieso jeden Tag. Und im Kontrast dazu lese ich mal einen Vers aus der Offenbarung. Dann geht es um die Stadt Babylon. Offenbarung, Kapitel 18. Offenbarung, Kapitel 18. Und ich lese mal dort Vers 23. Und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden, denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden und durch deine Zauberei sind verführt worden viele Völker oder alle Völker. Also nochmal, was steht da? Das Licht der Lampe, welche Lampe? Shamash. Ja? Shamash muss über uns brennen. Jesus muss über uns brennen. Wenn Jesus für dich nicht im Mittelpunkt steht und über dir steht und du dich vor ihm nicht beugst, was soll das Ganze? Überhaupt nichts. Aber wenn du dich unter ihn beugst und der Funke überspringt, dann fängst du an zu brennen. Und dann steht geschrieben hier, die Lampe wird nicht mehr in dir leuchten. Das ist zwar griechisch geschrieben, aber ihr merkt schon, das ist hebräisch gedacht, gell? Die haben versucht, es auch so zu sagen. Du kannst ja nicht sagen, einfach so im Griechischen. Das würden wir nicht so verstehen wie im Hebräischen. Aber damit man es wirklich versteht, sagt er, da wird die Lampe in dir nicht mehr brennen. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut wirst du nicht mehr, soll in dir nicht mehr gehört werden. Heißt das, dass die Stimme des Bräutigams ganz weg ist? Ja oder nein? Nein. Das heißt, dass du sie nicht mehr wahrnimmst. Dass sie in dir nicht mehr wahrgenommen wird. So geht die Gnadenzeit auch nicht für jeden gleichzeitig aus. Aber für einige wird die Gnadenzeit vielleicht früher aus sein, für andere später. Aber wenn sie aus ist, dann ist es so, du kannst die Bibel lesen, und es wird dich zu gar nichts mehr inspirieren. Es wird dich nicht mehr berühren. Das war's. Ist weg. Verwechselt bitte nicht die Gewohnheit der Welt und unsere natürliche Neigung, das nicht zu mögen, wenn man uns sagt, was wir machen sollen. Verwechselt es nicht damit. Wenn wir nicht gewohnt sind, täglich die Bibel zu lesen und plötzlich anfangen damit, dann wird es nicht unbedingt angenehm sein für die erste Zeit. Danach, wenn man sich daran gewöhnt, ist es gut. Aber wenn du die Bibel liest und es berührt dich gar nicht mehr, es macht dir nichts mehr aus, was du liest, es macht dir nichts mehr aus, es tut dir nichts mehr leid. Nicht mal mehr die Tatsache, dass dich das nicht mehr berührt. Dann ist es aus. Was kannst du dann machen? Gar nichts mehr. Du kannst es weglegen und sagen, ich beschäftige mich damit nicht mehr. Aber ich möchte noch ein paar andere Bilder damit verbinden. Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5. Vers 35. Da steht Folgendes geschrieben. Er war ein brennendes und ein scheinendes Licht, ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Wollt ihr das auch? Jesus ist ein brennendes, scheinendes Licht und er steht an jedem Sabbat vor uns, in den Geschichten, die wir hören, in den Texten, die wir lesen, steht Jesus vor uns. Und wir gucken uns das an und wir finden das okay, dass wir uns ab und zu mal ein bisschen so sonnen dürfen. Und dann gehen wir wieder nach der kleinen Weile unseren eigenen Plänen nach. Das ist nicht Anbetung. Anbetung heißt, dass ich diese Lampe mitnehme. Ja? Muss mich ja anzünden lassen. Ich lese mal mit euch einen Vers, einen Text aus dem 4. Buch Mose. Schlag mal mit mir auf, 4. Buch Mose, am Anfang, wo die Anweisungen sind für die Priester. Kapitel 8. Und der Herr redete mit Mose und sprach, ich lese von Anfang an, ja? Rede mit Aaron und sprich zu ihm, wenn du die Lampen aufsetzt, sollst du sie so setzen, dass sie alle sieben von dem Leuchter nach vorwärts scheinen. Also das spielt nicht, es spielt nicht nur eine Rolle, dass du angezündet bist, sondern du musst auch wissen, in welche Richtung du scheinst. Ne? Und Aaron tat so und setzte die Lampen auf, dass sie vor dem Leuchter nach vorwärts schienen, wie der Herr es Mose geboten hatte. Wenn diese Gemeinde sich anzünden lässt und wir alle Feuer fangen und wir alle in die richtige Richtung scheinen, was meint ihr, was das für eine Kraft hat? Wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, was Gott tun kann. Aber so oft, wenn wir Feuer fangen, der eine für das andere, der andere für das andere und jeder hat sein eigenes Ding. Und wir brennen nicht alle gleichzeitig für dasselbe. Und dann haben wir ein kleines Problem. Das ist verstreutes Licht, das ist kein klares Licht. Der eine grün, der eine rot, der andere blau und jeder mit seiner Farbe in seine Richtung. Da komme ich jetzt ein wenig in mein anderes Thema rein, aber das lasse ich jetzt weg mit dem Regenbogen und so, ne? Das ist auch verstreutes Licht. Jeder hat seine eigene Farbe. Ist das schlecht oder nicht? Das ist okay, ist normal. Das gehört dazu. Natürlich bist du, wie du bist und nicht wie jeder andere. Aber das heißt auch, dass wir verstehen müssen, es muss trotzdem ein Gesamtlicht da sein. Wenn rot nach da scheint, blau nach da, grün nach da und gelb nach da, was wird draus? Nix. Ja, nix wird draus. Was soll draus werden? Aber wenn alle Lichter in dieselbe Richtung gehen, der eine grün, der andere rot, ja, ist ja kein Problem, aber in dieselbe Richtung.
Dann wird's weiß.
Dann wird's weiß, genau. Dann wird es rein. Dann wird das strahlen wie die Gerechtigkeit. Das ist, was Leinen symbolisiert. Weiße Gerechtigkeit. Reinheit. Was meint ihr denn, warum weiß Gerechtigkeit heißt? Weil weiß reflektiert Licht. Warum heißt schwarz schlecht? Schaut euch mal die ganzen düsteren Filme an, da sind ja immer schwarz angezogen. Warum sind die hier schwarz? Meint ihr, die haben das erfunden oder was? Das ist doch kein Zufall. Das liegt in der Natur der Sache. Schwarz heißt, der absorbiert alles, der gibt nichts mehr her. Ja, vielleicht bist du auch so einer, der alles absorbiert, was er kriegt. Und gibst nichts mehr her. Kein nettes Wort mehr, keinen leuchtenden Blick mehr. Ja? Ja, dann bist du auch schwarz wie die Nacht. Aber wenn wir das, was wir an Gutem bekommen, von Gott und von den Mitmenschen, alles immer wieder spiegeln und weitergeben, dann sind wir weiß, oder? Verstehen wir jetzt, was es heißt? Für jede geistige Realität gibt es eine physische Realität, die diese widerspiegelt. Das ist das Prinzip. Auf diesem Prinzip basiert das alles. Darum gibt es das Heiligtum, weil es alles im Bild ist. Und wenn du das Heiligtum im Prinzip verstehst, dann kannst du es geistig ausführen. Du musst ja jetzt nicht irgendwo in einen Tempel laufen, aber du hast den Tempel in dir. Du bist der Tempel. Aber du musst trotzdem in deinem Tempel zum Altar kommen. Und du musst das Opfer verstehen. Und dann musst du zum Becken kommen. Und du musst die Waschung verstehen, der Absichten und die Reinheit und die Neuentscheidung durch die Taufe und so weiter. Und du gehst weiter und du trittst dir das Heiligtum ein und du stehst zwischen Leuchter und Tisch mit den Schaubroten und dem Räucheraltar. Und du stehst in einem Bündnisleben mit drei Aspekten, drei Hauptaspekten deines christlichen Lebens. Erstens, der Tisch mit den Schaubroten. Was symbolisiert er?
Geistliche Nahrung
jeden Tag, nicht ab und zu mal, jeden Tag konsequent, da ist auch der Wein. Nicht nur, dass er das, den Wein wird man oft vergessen, da ist der Wein und das Brot. Ja? Und dann auf der anderen Seite der Leuchter, das ist das Licht des Heiligen Geistes. Und dass du ein bisschen brennst dafür. Und vor dir steht der Räucheraltar und der symbolisiert Gebet. Sagt die Offenbarung, Kapitel 8. Gebet der Heiligen, das ist, was Räucherwerk bedeutet. Das heißt, Wir leben unseren Glauben durch drei Aspekte aus. Wir leben ihn aus, indem wir jeden Tag das Wort Gottes als Nahrung sehen, als geistige Nahrung. Wir müssen uns davon ernähren. So sagt Jesus, wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Mund geht. Hast du dich schon mal so richtig satt gegessen? Wann hast du dich denn zum letzten Mal geistig so richtig voll gemacht, so richtig den Bauch vollgeschlagen? Ah, zu selten, ne? Da muss man auf den Geschmack kommen. Wenn man das mal macht, dann... So. Auf der anderen Seite haben wir das Licht des Heiligen Geistes und dass wir brennen dafür. Wenn dich das, was du liest, anzündet und wenn dich das motiviert, darüber nachzudenken und du trägst es mit dir rum jeden Tag, diese Gedanken, die du morgens in deiner Andacht gelesen hast, werden sie dich verändern, ja oder nein? Es kann gar nicht sein, dass sich das nicht verändert. Du hast das Licht. Du weißt jetzt, was ist gut und was ist falsch. Ich meine, du kannst jetzt ausprobieren, es so zu machen und zu sehen, was ist das Resultat. Und du kannst auch ausprobieren, es anders zu machen und zu schauen, was ist das Resultat. Und der Salomo sagt, ich habe es alles ausprobiert. Ratet mal, worauf er gekommen ist. Der hat auch keine bessere Lösung, als was Gott gesagt hat. Das ist richtig und das ist falsch. Fertig. So einfach ist das. Es ist euch gesagt, Menschen, sagt er am Ende vom Prediger, was es gut ist zu tun. Nicht Juden, Menschen. Halte die Gebote. Das ist gut. Nicht gut nur für dich, es ist gut im absoluten Sinne. Das ist gut. Und dann das Gebet, natürlich. Also das sich vor Gott beugen, Schakal. Ja? Also wenn ihr wieder mal betet, dann vergesst es nicht, euch im Gebet vor Gott zu beugen. Wenn du dich vor Gott hinkniest und du sagst aber, Herr, das will ich unbedingt und das will ich auf jeden Fall und wenn nicht, bin ich sehr unzufrieden, hast du dich dann gebeugt? Nee. Dann kannst du es auch gleich lassen. Ja? Aber wenn Jesus niederkniet und er sagt, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen, dann hat er sich gebeugt. Dann hat er sich geistig unter Gott gestellt und er hat sich unter seinen Willen gebeugt, wie wir im Deutschen sagen. Ja? Und in dem Moment, wo er das tut, wird das Feuer in ihm angezündet. Das ist, was mit uns passieren muss. Wenn du dich täglich unter Gottes Wort beugst, durch die Anbetung, die du täglich verübst, dass wir täglich Feuer nehmen und brennen mehr und mehr und mehr und irgendwann mal brennst du so stark, dass du auch andere anzünden kannst, weil wenn du schon in die Nähe kommst, wird es warmer. Es gibt auch welche, wenn die in die Nähe kommen, dann wird es kalt. Ne? Ihr könnt euch ja mal fragen, was ihr für Leute sein wollt. Wenn ihr durchs Leben geht, wollt ihr die Leute anstrahlen oder wollt ihr sie andunkeln? Wollt ihr, dass es warm wird oder kalt? Diese Bilder stecken alle hier drin. Ja? Aber wir müssen lernen, diese Sachen mit konkretem Verhalten zu verbinden. Also was heißt es denn, warm oder heiß zu sein und zu brennen für Gott? Das heißt, dass ich jeden Tag das, was mir durch den Kopf geht, sind nicht meine Kleinigkeiten an Sorgen, sondern was? Größeres und was anderes. Du kannst ja natürlich dafür brennen, dass du deine Rechnung bezahlst oder ich weiß nicht, was du alles zu erledigen hast, ja. Da kannst du auch dafür brennen, aber das wird nicht lang brennen, das ist Strohfeuer. Und da kannst du dich nicht wirklich damit motivieren. Da wirst du nicht das Gefühl haben, mein Leben hat einen Sinn. Aber wenn du deinem Leben Sinn geben möchtest, dann musst du in dir ein bisschen mehr Konsistenz zum Feuer bringen. Den Stamm, dein Innerstes, da wo es wirklich wehtut manchmal, aber auch Sinn macht. Wofür lebst du? Wofür bist du überhaupt hier auf dieser Erde? Und wenn nicht dafür, dass du hier vielleicht irgendeinem das Leben besser machst, wofür denn dann? Wenn wir nicht der Kanal zum Segen sind, dann sind wir ein Fluch. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du absorbierst das Licht oder du reflektierst es. Die Sonne strahlt über uns alle. Und Gott möchte, dass wir alle das Licht sehen und das Licht verstehen. Aber wenn wir nicht wollen, in diesem Licht zu stehen und uns immer verkriechen in die Dunkelheit, also wenn wir die Bibel daheim in die Ecke legen und sie nicht mehr zur Hand nehmen bis zum nächsten Sabbat, dann wird man am nächsten Sabbat mit Sicherheit dunkler sein als heute. Und das ist eine natürliche Konsequenz. Denn die hellsten Gedanken, die je irgendjemand auf dieser Erde gedacht hat, die sind alle hier drin. Ihr könnt die Philosophen lesen und ihr könnt das vergleichen. Die haben bei weitem nicht so hell gestrahlt, nicht mal in ihren Sternstunden, wie man so sagt. Ja? Die schlauesten Köpfe die schlauesten Köpfe der Welt, die haben auch nur das gesagt, was die Bibel schon lange gesagt hat. Ich finde, das ist alles hier. Alles, was weise ist und was langwierig Wert hat, was dein Leben wirklich Orientierung geben kann und Sinn und ein fröhliches, glückliches Leben dir geben kann und ein erfülltes Leben. Musst du nur noch bereit sein, dich unter Gott zu stellen, als Leuchter in seinem Haus zu stehen, wenn du hier bist, und dich anzünden zu lassen von dem Diener Gottes, der das Licht jetzt bringt. Jesus steht immer da. Ihr müsst nicht mich anschauen, dass ich jetzt hier stehe. Wenn ihr in den Geschichten, die ich euch erzähle, nicht Jesus seht, dann habt ihr gar nichts gesehen. Ja? Aber wenn wir in den Geschichten, die wir am Sabbat studieren, gemeinsam Jesus immer wieder sehen und sehen, was er sagt und wie er es sagt und was er mit uns machen möchte. Und das ist für uns Licht, das ist für uns eine Hoffnung und ein Plan und eine Art von Leben, das ich leben möchte. Und ich gehe diesen Weg jeden Tag und ich lasse mich jeden Tag ein bisschen neu orientieren und neu peilen, damit ich auch in die richtige Richtung strahle. Und es wird nicht lang dauern, da brennt die ganze Gemeinde, und es wird nicht lang dauern, da brennen wir alle in dieselbe Richtung, und es wird nicht lang dauern, dann brennt die ganze Welt. Und sie wird brennen, so oder so. Denn das Feuer Gottes kommt irgendwann mal, weil Gott nahe kommt, ganz nahe. Und für die einen ist es angenehm, und für die anderen ist es das Schrecklichste, was passieren könnte. Wir müssen das verstehen. Gott ist Feuer. Es gibt für Gott nichts, wofür er nicht brennt. Er hat keinen Plan, für den er sich nicht begeistern kann. Du hast einen Haufen Pläne, für die du dich nicht begeistern kannst, aber du machst es trotzdem. Such dir mal welche, für die du dich wirklich begeistern kannst. Such dir ein Leben aus, für das du dich wirklich anzünden kannst. Und dann steh auf und zünde dich an. Und brenn mal richtig, denn dein Licht kommt auch. Dein Licht ist gekommen und ist gestorben, damit du siehst, wie hell es leuchtet. In der dunkelsten Nacht wirst du es immer noch sehen. Und wenn die schlimmsten Dinge um uns herum passieren, werden wir es immer noch sehen. Das ist, wie hell es ist. Und wenn wir uns davon anzünden lassen, werden wir sein wie die Sonne, die am Morgen aufgeht. Und es wird ein bisschen heller. Und vielleicht wirst du auch morgen ein bisschen heller als heute sein. Und irgendwann mal bist du hell, wie die Sonne am Mittag. Und dann wird Gott wiederkommen und uns heimholen. Und weil wir Sterne sind in seiner Krone, wird es uns nichts ausmachen, wenn hier alles brennt. Amen. Herr, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist. Wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast und dass du dich geopfert hast und dass du für uns aufgehen möchtest wie eine Sonne der Gerechtigkeit. Und gib uns, Herr, Heil unter deinen Flügeln. Wir bitten dich, Herr, dass du dein Licht scheinen lässt in unserem Leben, dass wir es wahrnehmen möchten, dass wir dein Wort zur Hand nehmen und es in unserem Leben anzünden. Wir bitten dich, Herr, dass du uns anzündest, dass wir Feuer fangen. Und dass wir bereit sind, uns vor dir zu beugen und dich anzubeten. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns verändern möchtest, dass du uns ein Leben geben möchtest, das begeistert ist und brennt für dich. Und wir bitten dich, Herr, dass wir ein Leben führen, so dass es auch andere begeistern kann und andere anzünden kann. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.